1000 für den Imperator, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia, heute ist Sonntag und wir sind angekommen beim letzten Buch der Arche des Omens-Reihe, dem Buch, das vermutlich mit am sehnsüchtigsten erwartet worden ist, nämlich dem Band, der sich mit Wie geht's eigentlich aus beschäftigt und natürlich Lionel Johnson selbst. Und ohne jetzt weiter um den heißen Brei herumreden zu wollen, wie immer, springen wir direkt in die Geschichte hinein und fast zu Lionel Johnson. Wir beginnen nämlich diesen Band im Kopf eines ganz anderen Mannes, der sich aber in seiner direkten Gegenwart aufhält. Sein Name ist Bors und er war lange Zeit das, was die Dark Angels als Gefallenen bezeichnen würden. Er trägt in diesen Augenblicken seine schwarze Servorüstung, der man den langen Dienst und sein langes Leben mehr als nur ein kleines bisschen ansieht. Aber nicht nur die Rüstung spricht von einem langen, gefährlichen Leben, auch sein Körper hat Wunden davongetragen, die nicht mehr wirklich geheilt sind. Er trägt ein fast schon krudes Metallstück am Schädel, das verbergen soll, dass das Auge, das eigentlich darunter liegen müsste, längst nicht mehr im Schädel sitzt, und selbst seine Waffen künden von all der Zeit, die vergangen ist, die er schon in dieser Galaxis verbracht hat. Denn die knisternde Energiefaust, die er in diesem Moment gerade hebt, wirkt, wie alles an Bors, ein kleines bisschen antik, aber auch immer noch so, dass er jederzeit dazu bereit wäre, einem Leben ein schnelles und brutales Ende zu setzen. Zumal man, wenn man in das eine verbleibende Auge blickt, einen wachen Verstand sehen kann. Er mag zwar angestrengt sein von all der Zeit, die vergangen ist, angestrengt von den Dingen, die er aufnehmen und verstehen musste, insbesondere während der vielen zahllosen Reisen durch den Warp, und vor allem den Erinnerungen, die Bors und sein Verstand immer noch tragen, nämlich der Fall von Caliban. Er erinnert sich gut an diese letzten Tage oder zumindest sind da Bruchstücke, die sehr, sehr klar sind. Luthers dunkles Charisma, die letzte Schlacht, die sie geschlagen haben, das Ende seiner Heimatwelt und dann der gewaltige Warpsturm, der die Gefallenen über die gesamte Galaxis und durch sämtliche Zeitzonen verteilt hat. Sind Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende seitdem vergangen. Er ist ein Ausgestoßener gewesen, jemand, der von Unterschlupf zu Unterschlupf huschte, immer gejagt, immer wissend, dass jene, die er einst Bruder genannt hat, nun versuchen, seinem Leben ein Ende zu setzen. Und er, der eigentlich eine ganz andere Zukunft für sich selbst erwartet hätte, ist nun an einem Ort gelandet, an dem er eigentlich nicht hätte sein sollen, an dem er auch niemals gedacht hätte, dass er landen könnte. Er befindet sich in diesen Augenblicken an Bord der Zorn der Absolution, umgeben von loyalen Space Marines des Imperiums. Männern, von denen er vor wenigen Tagen noch gedacht hätte, sie wären Feinde, genauso wie das Chaos für ihn Feinde sind und die ihn auch als Feind betrachtet hätten, der rücksichtslos ausgelöscht werden muss. Aber all dies hat sich nun geändert, all dies liegt hinter ihm, dank Lionel Johnson, seinem Herrn, dem Mann, dem er Loyalität und Treue geschworen hat. Er hat ihm seine Sünden vergeben und Bors ist in diesen Tagen so voller Loyalität diesem Mann gegenüber, wie er sie schon ewig nicht mehr verspürt hat, wo er an manchen Tagen nicht einmal weiß, ob er jemals eine derartige Loyalität irgendjemandem gegenüber im Herzen getragen hat. Er hat hier eine zweite Chance auf Erlösung, die Möglichkeit, seine echte, wahre Treue zur Menschheit zu beweisen und auch diese Treue gegenüber seinem Genvater in Taten zu gießen. Und dem steht er nun gerade auch im Kampf gegenüber. Der Löwe zieht in diesem Moment seine glühende Reliquienklinge und Lens Treue fährt in einem gezielten Bogen auf Bors herab, der sie gerade noch so mit seiner Energiefaust abfangen kann. Der Schlag ist derartig mächtig, dass der ehemalige Gefallene nichts anderes tun kann, als in die Knie gehen, und gleichzeitig lächelt er schmal, denn er weiß, dass der Schlag abgeschwächt war. Hätte sein Primarch diesen Schlag so durchgeführt, wie er ihn gegen einen wirklichen Feind geführt hätte, wäre er an Ort und Stelle gestorben, oder zumindest würde seine Hand nun vor ihm im Dreck liegen. Und genau das wirft er ihm nun auch vor, dass er Rücksicht nimmt, und er bekommt ein hartes Lächeln vom Löwen, der ihm erklärt, dass es nichts bringt, wenn er ihn hier töten würde. Er braucht einen Sparringpartner, der atmet und denkt, und nichts, was er in zwei Teile schlagen kann. Borz lacht, erklärt, dass es stimmt, dass er aber auch eine ganz herausragende Ablenkung ist, nicht nur ein guter Sparringpartner, und genau in diesem Moment lösen sich zwei weitere Brüder von Bors aus dem Schatten, Bräunan und Rufael, die zwei Kettenschwerter und ein Energieschwert gegen den Löwen führen. Sie, die Ritter und Piraten gleichzeitig sind, wenn man beobachtet, wie sie sich bewegen, wie sie denken, wie sie angreifen, da ist etwas Ehrenhaftes, aber gleichzeitig auch etwas Verschlagenes. Das, was man braucht, das, was man lernt, wenn man irgendeine Chance haben möchte, um als Gefallener in dieser Welt zu überleben. Der Löwe wirbelt herum, stellt sich den anderen beiden Gefallenen und zeigt hierbei ein Bild, das auf dem Schiff in den letzten Tagen und Wochen äußerst üblich war. Die erlösten Ritter, die er in sein Gefolge geholt hat, nutzt er nur zu gerne als Sparringpartner. Und nun hebt er Lehnstreue und den Schild des Imperators gleichzeitig, um den beiden Angreifern etwas entgegensetzen zu können. Er treibt sie fast schon mühelos vor sich her. Bräunan fordert Borz dazu auf, erneut einzugreifen, da sie vielleicht zu dritt irgendeine Art von Chance haben könnten. Und während all dies passiert, sieht Borz, wie Blood Angels um sie herumstehen. Sie verfolgen den Kampf, genauso wie es die Diener des Schiffes tun, die gerade nichts Besseres zu tun haben oder entschieden haben, dass ihre Neugierde ob dem, was hier passiert, wichtiger ist als die Pflicht, die sie eigentlich erfüllen sollten. Es ist eine große Zuschauerschaft, etwas, das jemand anderes durchaus genießen könnte. Für Borz ist es allerdings unangenehm. Er schätzt es nicht, fühlt sich beobachtet, mehr wie ein Tier in einem Zirkusring als ein Ritter, dem man zujubeln könnte. Aber dann muss er an etwas anderes denken, weiß, dass er jetzt seinen Brüdern beistehen muss, und alle drei Krieger dringen nun gemeinsam gegen Lionel Johnson vor. Jeder andere wäre vermutlich tot unter dem gemeinsamen Ansturm dieser drei erfahrenen Kämpfer, aber der Löwe kommt nur für eine kleine Sekunde aus dem Tritt, ehe er sie wirklich mühelos weiter vor sich hertreibt, ohne dass nur eine einzige Waffe durch seine perfekte Verteidigung hindurchdringen könnte. Und dann, auf einmal, als hätte ein bestimmter Gedankengang ihn gestriffen, hebt er die Stimme und befiehlt der gesamten Zuschauerschaft, ihn und seine drei Ritter alleine zu lassen. Borz sieht dabei zu, wie sie gehen, ohne zu zögern, ohne auch nur ein einziges Wort des Widerwillens, und kann den Gedanken nicht abschütteln, ob da vielleicht etwas Übernatürliches ist an der Fähigkeit, die sein Primarch hat, anderen den eigenen Willen aufzuzwingen. Er fragt sich, ob L. Johnson das schon immer hatte oder ob sich das seit Caliban geändert hat. Und dann sind da natürlich die anderen Fragen. Was ist mit dem Löwen nach der Zerstörung von Caliban eigentlich passiert? Was ist aus ihm geworden nach dem Ausbruch des Warbrisses? Als der Planet in Stücke fiel, als die Gefallenen durch Zeit und Raum geschleudert wurden, ist dies etwas, das der Löwe als Erfahrung geteilt hat? Er hat diese Fragen bereits gestellt, kennt die Antwort, weiß, dass sein Primarch ebenfalls nicht genau sagen kann, was mit ihm passiert ist. Nur, dass seine erste Erinnerung die folgende ist. Er hat sich auf den Pfaden von etwas wiedergefunden, das er nun als seinen Wald bezeichnet. Halbwirkliche Wege, die ein schattenhaftes Baumreich durchziehen, ein Baumreich, das so voller Nebel ist, dass man nicht besonders weit blicken kann, ein Nebel, der seltsame Monster verbirgt, und ein Nebel und ein Wald und Pfade, die den Löwen immer dahin bringen, wo er am meisten gebraucht wird, ohne dass er selbst entscheiden könnte, wo dieser Ort ist. Bors hat viel darüber nachgedacht, ist sich zumindest einer Sache sicher. Er glaubt, dass dieser Wald durch den Worb laufen muss. Was anderes ergibt keinen Sinn, aber wahrscheinlich wird die Natur dieses Dings einfach eines der vielen Geheimnisse bleiben, die nicht nur den Löwen, sondern auch die Welt, in der sie leben, umgibt. Hätte er gerade mehr Zeit, müsste er vermutlich ein wenig in sich hineinlachen, denn Geheimnisse tragen, bewahren und verschwiegen sein, ist am Ende des Tages doch etwas, was seinen Orden, selbst als er noch ein Gefallener war, immer schon ausgemacht hat. Dann schneidet die Stimme des Löwen in seine Gedanken, der Primarch, der sie auf einmal anschreit und wissen will, was sie sind. »Dark Angels, Herr«, antworten sie wie aus einer Kehle, und der Löwe sieht sie an mit dem Blick des Mannes, der noch nicht ganz das gehört hat, was er hören wollte. Denn natürlich sagen sie ihm das, aber er hört immer noch den Nachhall eines anderen Namens, und er will, dass sie damit aufhören. Denn er hat sie freigesprochen, sie sind keine Gefallenen mehr, sie haben keinen Makel mehr, weder in ihrem Herzen noch in ihrer Seele, denn hätten sie dies noch, dann wären sie tot. Also will er erneut hören, was sie sind, und so rufen sie es ihm wieder entgegen. Dark Angels. Und jetzt, als Bors es ausspricht, fühlt es sich auch endlich so an, als hätte er sich diesen Titel, diesen Namen vielleicht doch wieder verdient. Und der Löwe fragt weiter, wo er sie gefunden hat, und wieder antworten sie, eingeübt, aus einer einzigen Kehle. Auf der Straße der Suche, auf dem Weg des Befreiers, inmitten der schattigen und nebligen Wege. Die nächste Frage, wem sie dienen, und die ist einfach, dem Löwen, dem Imperator. Worte, die für viele andere seiner Brüder so einfach sind, aber für Bors ungewohnt. War er doch so lange von der Menschheit und dem Imperator, den er in seinen Gedanken immer noch den Aasfürsten nennt, getrennt. Sie waren vereint in gegenseitigem Hass, etwas, was einfach völlig akzeptiert war, da dies die Art und Weise war, mit der sie miteinander umgehen konnten. Und jetzt aber ist er dort, ist er neu, hat er das Knie vor dem Löwen gebeugt, die Vergebung seines Erbvaters erfahren und jetzt steht er wieder im Dienst des Löwen und damit, wie er weiß, auch im Dienst des Imperators. Wieder versucht er sich an früher zu erinnern, greift nach den hellen Erinnerungsbruchstücken an der Zeit vor dem Ende Kalibans. Hat er dem Imperator jemals wirklich gedient? Der Worb hat so vieles gelöscht, auch die Antwort auf diese Frage. Und dann tanzen sie die Bruchstücke. Er sieht Caliban, sieht Luther erneut, spürt die Verbitterung, die dieser in jedem von ihnen hervorgerufen hat. Und dann kommt der Löwe, wie er ihn damals gesehen hat. Vielleicht war er wirklich nie treu zum Imperator, aber jetzt, jetzt ist er es, jetzt will er es sein und jetzt will er sich die Absolution, die sein Erbvater ihm so gegeben hat, auch ernsthaft verdienen. Unbewusst hat er sich dabei in die neue Formation seiner beiden Brüder eingereiht. Sie sind frisch bewaffnet oder haben sich die Waffen genommen, die der Löwe ihnen aus den Händen geschlagen hat. Aber bevor sie angreifen, ist da noch ein weiteres Zögern. Und natürlich bemerkt L. Johnson dies, will wissen, was sie gerade innehalten lässt und Bors ist derjenige, der antwortet. Denn er weiß, wohin sie sich gerade bewegen, erklärt, dass sie sich dem Somnium-System nähern. L. Johnson lacht, sagt, dass dies absolut korrekt ist und auch der einzige Weg, denn Dante ist sich gerade sicherer als zuvor. Das, was das Reich seines Vaters befallen hat, kommt aus diesem System und auch er selbst hört ein Flüstern durch den Wald, das genau diese Annahme bestätigt, aber dies ist eine Information, die sie doch eigentlich längst haben. Bors nickt und wieder streift ihn ein Gedankengang. Der Löwe nennt das Imperium niemals Imperium, immer nur das Reich meines Vaters oder irgendeine andere Umschreibung. Da ist ein Hauch von Verachtung in der Stimme von L. Johnson, immer dann, wenn er über das Imperium spricht. Und Bors weiß ganz genau, es richtet sich nicht gegen den Vater, nicht gegen die Menschheit, auch wenn der Löwe jeden Grund dazu hätte. Alles, was er seit seinem Erwachen gesehen hat, sind Menschen, die schmutzig sind, ignorant und ängstlich. Aber sein Vater wollte der Menschheit unbedingt die Sterne geben. Und wie kann er sie verachten, wo sein Vater so groß für sie geträumt hat? Was er aber verachten kann, sind einzelne von ihnen. Die Würdenträger und Bürokraten, die Adepten und die Priester. Und dies ist eine Verachtung, die Bordes ungebremst mit seinem Primarchen teilt. Raphael ist es nun, der die Stimme erhebt und sagt, dass sie dort nicht die Schlacht erwartet, die ihm Sorgen macht. Und der Löwe weiß natürlich, worum es geht. Die Sorge, die sie haben, sind jene, die sie dort erwarten, an deren Seite sie bald kämpfen werden. Und dann lässt er den Kampf zwischen ihm und den anderen dreien wieder aufnehmen, als hätten sie keine Zeit zu verlieren, als müsste er weiter üben. Und während Lens Treue wieder auf sie niedergeht, fragt er, ob sie immer noch Vorbehalte haben. Bors nickt, wehrt einen weiteren Hieb ab und erklärt, dass es schwierig ist, keine Vorbehalte zu haben, wenn man auf einmal jenen als Verbündeter gegenübersteht, die einen jahrhundertelang gejagt haben. Aber auch erneut, das ist nicht das Problem, und der Löwe will wissen, was es denn dann ist. Bors ahnt, dass sein Primarch weiß, was das Problem ist, er will einfach nur, dass sie es endlich laut aussprechen. Darüber, dass er es längst ahnt, wundert sich der ehemalige Gefallene auch nicht mehr. Der Löwe weiß eigenartig viel, das er eigentlich gar nicht wissen kann. Und wahrscheinlich sind es die Flüsterer aus der Dunkelheit, die Wächter, die sich in den tiefsten Schatten der Hallen, die sie umgeben, verborgen haben. Schatten, die so tief sind, dass nicht einmal die Blood Angels sie bis jetzt wirklich entdecken konnten, die ihm diese Wahrheiten zutragen. Bors sagt es laut. Sie waren Gefallene. Für die Legion der Sühne werden sie das immer noch sein, ganz gleich, welchen Titel sie jetzt tragen. Und dann ist Lens Treue wieder kurz vor seinem Gesicht und er taumelt wenige Schritte zurück. Der Löwe ist auf eine Art fast schon wütend, als er die Stimme neu erhebt. Er hat sie doch gefunden. Er hat in ihre Seelen geblickt. Er hat sie erkannt und ihnen vergeben. Er hat ihnen Absolution erteilt, die sie angenommen haben, und der Rest seiner Söhne wird das anerkennen. Wollen sie denn wirklich immer noch daran glauben, dass sie ihnen gegen seinen ausdrücklichen Befehl Schaden zufügen würden? Bors zögert einen Augenblick mit der Antwort, fragt sich, ob der Löwe eigentlich nur seinen eigenen Sorgen hier Ausdruck verleihen will, und vermutlich ist es genau das. Seit seiner Rückkehr hat er nur das Schlechte gesehen, in der Menschheit und auch anderen Space Marines. Die Intoleranz, die Ignoranz, die Angst und den Aberglauben, der alles umgibt. Sind seine Söhne tatsächlich darüber erhaben? Und ist nicht jeder von ihnen anfällig für die Fäulnis, die sich im Reich seines Vaters trotz allem immer und immer wieder erhebt? Schließlich ist er schon einmal von genau diesen Dingen enttäuscht worden. Und als er jetzt in das Gesicht des Löwen sieht, sieht er eine seltsame Art von Bedauern. Nicht über das, was er denkt, sondern darüber, dass er seine Frustration an Bors ausgelassen hat. Also warum nicht einfach ehrlich sein? El Johnson streckt die Hand aus und Bors lässt sich aufhelfen, schüttelt dann den Kopf und sagt das, was er im Herzen eigentlich längst fühlt. Die Hoffnung darüber, dass sie weise genug sind, sich an die Befehle ihres Primarchens zu halten und vor allem Vertrauen in seine Einschätzung der Lage zu haben. Und dann teilt er ihm das mit, was vermutlich das Wichtigste ist. Denn selbst wenn die Dark Angels die Gefallenen immer noch verabscheuen sollten, wenn sie ihnen nicht über den Weg trauen, Bors und seine Brüder werden jedem Befehl folgen, den der Löwe ihnen gibt. Er wird an ihrer Seite kämpfen, als wären sie seine eingeschworenen Brüder. Er wird ihnen helfen, wenn sie in Not sind, und jeder einzelne erlöste Gefallene fühlt das mit Sicherheit genauso. Aber sie haben eben vor einer Sache Angst, dass ihre Anwesenheit den Löwen beflecken könnte. 10.000 Jahre hat man sie schließlich gejagt, und jetzt, wo die Galaxis bedroht ist wie nie, kehrt der Löwe zurück, ein Wunder, eine große Sache, aber er kehrt mit ihnen an seiner Seite zurück, dem Makel, der Dunkelheit, dem, was man längst hätte auslöschen müssen. Raphael wagt nun schließlich die erste offene Kritik an den Dark Angels, nennt sie abgeschottet, paranoid und gnadenlos. Und Bräunan fällt nun ein, als würde er sich nun auch endlich trauen, nennt sie unerbittlich wie Bluthunde, dogmatisch bis zur gedankenlosen Intoleranz und klingt dabei genauso wütend und verbittert, wie es ein Mann eben tut, der unter genau diesen negativen Eigenschaften sein halbes Leben gelitten hat. Der Löwe sieht sie an, er schweigt und Bors sieht mit einmal etwas eigenartig Wildes, fast schon Andersweltliches im Blick seines Primarchen. Dann spürt er, wie etwas aufzieht. Er kann den Wald riechen, fühlt Äste, die über sein Gesicht und seinen Körper fahren, nimmt eine Bewegung von etwas Riesigem wahr, das sie umgibt, riecht Moschus, altes Fell, noch älteres Blut, das, und er weiß es einfach, an riesigen Kiefern klebt. Da ist etwas Uraltes, Schreckliches, das in seinen Nacken atmet. Der Löwe selbst verschwimmt, als würde Nebel ihn auf einmal einhüllen. Und dann lacht L. Johnson. Sein Lachen durchbricht die Vision, das Grauen, alles, was Boris gerade spürt. Das Bild ist wieder klar und dann sind da nur noch er, sein Erbvater und seine beiden Brüder. Das Sparring findet an diesem Punkt einfach ein Ende, als hätte irgendjemand L. Johnson einen Befehl gegeben oder zumindest einen Hinweis. Er lacht immer noch, steckt Lens Treue in die Schwertscheide und verkündet dann das Letzte, was ihm wichtig ist. Die Dark Angels sind seine Söhne und ganz gleich, wie sie, die vor ihm stehen, sich nennen, er wird nicht zulassen, dass irgendjemand dies anders sieht. Worte so voller Ehrlichkeit und Wärme, dass Bors genau wie seine anderen beiden Brüder nun auf ein Knie fällt, weil er eigentlich nicht mehr stehen kann vor dem Mann, der so viel Vergebung in seinem Herzen für jene hat, denen eigentlich nicht vergeben werden könnte. Der Löwe erklärt ihnen, dass er niemanden ablehnt, außer den echten Ungläubigen, den Verrätern, die all das abgelehnt haben, wofür die erste Legion stand. Diejenigen, die alles mit dem Makel des Chaos besudelt haben, die können keine Vergebung von ihm finden. Luther, Serefax. Bors spürt, wie die Nennung des Namens der Verräter nach all der Zeit selbst in seinem Herzen immer noch die Gefühle hochkommen lässt, Wut und Schuld gleichermaßen groß und alles verzehrend. Der Blick des Löwen schweift, während er weiterspricht. Darüber spricht, dass er ihnen vielleicht doch vergibt, aber nur auf eine ganz bestimmte Art. Die Absolution für diese Männer wird mit dem Schwert kommen, denn ihr Leiden kann nur im Tod beendet werden, denn nur so kann ihre Verderbnis und die Schande, die sie über sich und so viele Männer gebracht haben, zu einem Ende geführt werden. Aber die Gefallenen, die sind etwas anderes. Er richtet Bors wieder auf, bringt ihn dazu aufzustehen, tut dies auch mit den anderen beiden. Denn sie sind seine auferstandenen Söhne. Sie bereiten ihm Ehre, und das ist etwas, was alle wissen sollen. Wut und Schuld verschwinden, und da ist einfach nur noch Stolz und Dankbarkeit im Herzen von Bors, der längst keine Worte mehr für das hat, was ihm hier gerade passiert. Da ist er fast schon dankbar, als auf einmal Sirenen in der Halle ertönen. Bräunan hebt den Kopf, blickt nach oben und verkündet, dass dies das erste Übergangssignal ist. Die Stunde ist nah. Sie sind fast dort, wo sie sein müssten. L. Johnson nickt, weiß, dass sie dem, was dort auf sie wartet, gewachsen sein werden, und dann schwören sie ihm erneut Treue und Gefolgschaft. Er lächelt, klopft auf Schultern, und dann ist es klar, was nun passieren muss. Die Arbeit des Imperators ruft. Weder Ruhm noch Rache ist das, was sie erwartet oder antreiben sollte. Alles, was sie im Herzen tragen müssen, ist die Loyalität gegenüber ihm, seinem Vater und der Menschheit. Denn in dieser Loyalität liegt ein ganz eigener Wert. An einem anderen Ort werden ähnlich bedeutsame Gespräche geführt. Auf dem Felsen brüten die Dark Angels immer noch über den Informationen, die sie aus den Heretiker Astartes herausfoltern konnten und wissen ganz genau, wie verdächtig all dies ist, was in diesen Tagen passiert. Im Kommandoheiligtum kommt es zu einer Versammlung der Meister, während um sie herum geschäftig alles andere weiter seiner Arbeit nachgeht. Denn immer noch müssen am Felsen Reparaturarbeiten vorgenommen werden. Dies passiert zwar schon seit Monaten, aber der Angriff hat derartig tiefe Spuren hinterlassen, dass sie vermutlich noch Jahre brauchen werden, bis der Felsen wieder in dem Zustand ist, in dem er war, bevor Vashtor seinen dreimal verdorbenen Angriff gegen sie durchgeführt hat. Azrael leitet diese Versammlung und er ist nun mit den Monaten, die vergangen sind, endlich wieder in der Form, in der er schon hätte sein sollen, als er Vashtor entgegentrat. Sein Körper hat sich endlich an die Verbesserungen der Primaris gewöhnt und die Wunden, die Vashtor im Duell geschlagen hat, sind vollständig verheilt. Neben ihm stehen die anderen großen Meister des Ordens, Belial, Samael, Ezekiel, Asmodai und die verschiedenen Kompaniemeister des Ordens. Zusätzlich hat er andere Helden aus den Orden der Legion der Sühne einberufen lassen. Modren, Refasir, Nakir, Kesar. All diese sind tatsächlich körperlich anwesend, während Sikora und Lytheus sich als Projektionen haben zuschalten lassen. Die Legion der Sühne wurde komplett gesammelt, seitdem der Aufenthaltsort klar ist. Denn mittlerweile hat man aus den Gefangenen tatsächlich noch mehr Informationen herauspressen können, und sie schienen selbst von der Bereitwilligkeit überrascht, mit der sie über all dies reden konnten, ja, reden wollten, als wäre da ein innerer Drang, alles zu verraten, was man eigentlich geschworen hatte, geheim zu halten. Man weiß mittlerweile, dass es sich nicht nur um die Region der Somnium-Sterne handelt, sondern dass das Idolatros-System der exakte Aufenthaltsort von Vashtor ist. Es ist eine derartig offensichtliche Falle, dass Azrael fast schon davon ausgeht, dass Vashtor ihn und die Dark Angels direkt verspotten will, dadurch, dass er so offensichtlich das Wissen in den Verstand der Gefangenen gepflanzt hat. Aber gleichzeitig können sie diese ausgesprochene Herausforderung auch nicht ignorieren. Das Imperium wird mit jedem Tag, den sie verstreichen lassen, weiter und weiter verheert durch das, was Abaddon und Vashtor tun. Und es ist nun einmal auch die Pflicht der Dark Angels, all dem ein Ende zu setzen, den Archifanen zu verbannen, soweit dies machbar ist, und den aktuellen Kreuzzug von Abaddon erneut aufzuhalten, ehe er am Ende vielleicht doch Kurs auf Terra nimmt. Und als wäre all dies nicht schon genug, um zu agieren, der Angriff auf den Felsen bleibt ein derartiger Affront, dass sie diesem eine Antwort geben müssen. Vashtor muss genauso viel Schande zugefügt werden, wie sie seit diesem schicksalhaften Tag ertragen müssen. Die Falle muss also angegangen werden, aber dies darf natürlich nicht unvorbereitet passieren. Und seitdem sie den Felsen auf Kurs ins Somnium-System gesetzt haben, bereiten sie sich genau auf diese Konfrontation vor. Es ist alles perfekt darauf ausgerichtet. Der Felsen selbst vollführt immer nur kurze Warpsprünge, damit man keine weiteren Schäden an ihm hervorruft, und sämtliche Tech-Marines und Servitoren, die man irgendwie abstellen kann, reparieren alles, was man finden kann, um ihn wieder in den Zustand zu setzen, den er einst hatte. Zudem wird alles zurückbeordert, was irgendwo an anderen Orten des Alls gerade verstreut ist. Ein Befehl, der selbst den Indomitus-Kreuzzug gerade erschüttert, und nicht wenige Verbündete der Dark Angels sind in diesen Tagen ernsthaft wütend, da ihre Verbündeten eine seltsam verschlüsselte Botschaft aus dem Warp erhalten und sich dann einfach auf den Weg machten und aus dem Kreuzzug ausschieden. Ein Ruf, der Erfolg hat, denn als sie sich alle gesammelt haben, jene, die kommen können, sind 3/4 der Legion der Sühne tatsächlich anwesend. Eine Stärke, die für ein einziges Ziel selten so vereint auf einem Ort zu finden war. Sie wissen aber, dass hier die rohe Gewalt, die sie nun schon gesammelt haben, nicht ausreichen kann. Sie brauchen einen Plan, der vor allem eine Sache braucht: so viele Informationen, wie man sie eben sammeln kann. Und genau dies ist die Aufgabe der Meister im Strategium. Die Legion der Sühne ist schließlich perfekt auf eine Art Operation wie diese vorbereitet. Sie jagen die Gefallenen, sie wissen, wie man sie ausfindig macht, und wissen, was dafür notwendig ist, um eine derartige Beute aufzuspüren. Eben genau das heimliche Sammeln von Informationen und das Stellen schneller Hinterhalte für einen Gegner, der einem selbst um nichts nachsteht. Innerhalb der Dark Angels ist hierfür vor allem die zweite Kompanie, das Ravenwing, zuständig, und dieser Ravenwing war auch innerhalb anderer Teile der Legion der Sühne das Vorbild für andere Kompanien. Azrael verteilt nun den Auftrag, der ganz eindeutig ist, an jede dieser Formationen. Sie müssen vor den Vormarsch der Dark Angels kommen, müssen die Systeme, die an den Somnium-Stern-Grenzen erkunden, und herausfinden, wer dort auf sie wartet, welche Fallen man für sie vorbereitet hat, sie vielleicht sogar schon ausschalten oder zumindest mit genug Informationen zu ihnen zurückkehren, dass man sie umgehen oder ganz auslöschen kann. Dabei gibt es eine einzige, die wichtigste Prämisse. Sie müssen vollständig unentdeckt bleiben, damit Vashtor wirklich überrascht wird und nicht weiß, dass sie jetzt beginnen, ihn auszuspionieren und sich darauf vorbereiten kann, dass der Angriff nicht mehr fern ist. Danach kommt das, was unvermeidlich kommen muss. Man debattiert weiter, spricht über Kommandostrukturen, welche Truppenstärken wo und wie eingesetzt werden, welche Kampfdoktrin nun diejenige ist, die man auswählen sollte. Und während sie über all dies diskutieren, erhebt schließlich Ezekiel die Stimme. Denn die Legion der Sühne hat nicht nur talentierte Informationssammler, sondern auch solche, die mit unheimlicher Genauigkeit in die Zukunft sehen können. Warum nicht also auch diese talentierten Wahrsager nutzen? Warum die Brüder nicht schicken, um an den Fäden des Schicksals zu ziehen, in der Hoffnung, dass man das Knäuel, das vor ihnen liegt, zumindest ein kleines bisschen entwirren kann, damit man vielleicht zumindest eine grobe Vorstellung dessen bekommen kann, was im Idolatros-System auf sie warten wird? Er weiß, dass es ein wahnsinniges Risiko darstellt, jetzt Gedanken in den Warp zu schicken. Schließlich sind sie umgeben vom Imperium Nihilus und den Gefahren, die dort auf jene warten, die sich in den Warp vorwagen. Aber auf der anderen Seite sind sie doch alle schon längst in Gefahr. Jeder einzelne Warpsprung, den sie hier machen, um schneller vorwärts zu kommen, könnte immer bedeuten, dass irgendetwas nach dem Verstand und dem Leben jedes einzelnen Space Marines auf dem Felsen greift. Und die Gefahr wäre doch ungemein größer, wenn ihnen ein wichtiges Detail für den Angriff fehlt oder man gar in eine Falle rennt, die vielleicht einer der Wahrsager hätte erkennen können. Der Rat der Meister muss sich nicht lange beraten. Sie teilen ihm mit, dass er die Erlaubnis hat, genau die Befehle nun loszulassen an seine besten Männer, die in die Zukunft blicken und mit Informationen zu ihnen zurückkommen sollen. Und dann diskutieren sie noch weiter, mehrere Stunden, bis tatsächlich ein erster, finaler Gesamtplan existiert, der erstaunlich unkompliziert und gut anpassbar an das ist, was man vielleicht noch herausfinden kann. Die Flotte soll gleichzeitig aus dem Warp übersetzen, so breit aufgefächert wie nur irgendwie möglich, damit ein Hinterhalt unmöglich ist. Die Legion der Sühne soll sämtliche möglichen Fallen beseitigen, auf die man stoßen könnte. Dann soll es zu einem schnellen, brutalen Vorstoß kommen. Der Feind wird einfach überwältigt, Vashtor wird gefunden und dann bereitet man all dem ein Ende. Es ist einfach, aber warum komplexer handeln, wenn es vermutlich die Dinge sind, die den Sieg bringen? Und mit genau diesem Plan findet man sich dann am letzten Sammelpunkt wieder, bevor man in den Krieg zieht. Eine der wirklich trostlosesten Regionen im All. Denn man reist schließlich gerade durch das Imperium Nihilus mit all den furchtbaren, einsamen Orten, die dieser Ort eben hat, und natürlich auch mit all den Problemen, die die Reise durch diesen Teil der Galaxis mit sich bringt, etwas, worüber Azrael brütet, während er darauf wartet, dass der Rest seiner Brüder am Treffpunkt ankommt. Denn bei jedem Sprung, den sie machen, zerstreuen sich die Schiffe. Einige werden beschädigt, manche verschwinden für immer in den Weiten des Warp. Ein Verlust, der Azrael jedes einzelne Mal trifft. Und er ist tatsächlich jedes Mal, wenn man ihm davon berichtet, bitter enttäuscht von sich selbst. Ein Gesichtsausdruck, den seine Brüder kaum deuten können, da sie nicht wissen, was er weiß. Denn Azrael kennt als einer der wenigen eines der großen Geheimnisse des Felsen, die Tuchulka-Maschine, die sich im Inneren befindet. Hätte er die Verderbnis, die mit dieser Maschine kommt, angenommen, hätte die Reise, die hinter ihnen liegt und noch vor ihnen liegt, ungemein leichter sein können. Die Maschine gehört zu den esoterischen Waffen, die aus dem dunklen Zeitalter selbst stammen. Ein Ding, das angeblich außerirdischer Herkunft ist, älter als die Menschheit selbst, geborgen vom Löwen selbst zur damaligen Zeit. Ein Ding von beunruhigendem Intellekt, das über Marionettenwiedergänger kommunizierte und das getrieben war von einer fast schon wahnhaften Idee. Es wollte unbedingt Hilfe anbieten. War es doch ein Pilotmotor für unnatürlich schnelle und genaue Warp-Übersetzungen. Genau dafür nutzte man die Tuchulka-Maschine dann tatsächlich auch. eine Sache, an die Azrael nicht wirklich gerne zurückdenkt. Und als dann das Ende von Caliban kam, der Löwe verschwand, nahm man die Maschine, lagerte sie im Felsen ein und dort liegt sie bis zum heutigen Tag einfach ungenutzt im Schatten. Ihr Schicksal mit dem Orden seltsam verwoben, so eigenartig, dass eigentlich niemand wirklich darüber nachdenken möchte, der von eben diesem Ding weiß, genau wie Azrael eben das eine Mal verdrängt, als er und der innere Zirkel sie nutzen mussten. Die Folgen, die fast vollständige Verdammung der Legion der Sühne durch einen Kriegsherrn des Chaos, all dies sind Dinge, die so schwer auf seinem Herzen liegen, dass er am Ende eben entschieden hat, wie er entschieden hat. Denn am Ende des Tages kann er zwar den Verlust von Schiffen und Menschen auch kaum ertragen, aber es ist leichter, als das Gefühl zu schultern, dieses verteufelte Ding tatsächlich wieder ins Leben zu rufen. Und wenn er auf das blickt, was nun kommt, um ihn in seinem Krieg zu unterstützen, sieht er schließlich auch, dass trotz der Verluste, die sie bis jetzt erlitten haben, dort immer noch eine riesige Flotte auf ihn wartet und dass vor allem alle Vorkehrungen für die Schlacht getroffen worden sind. Die Flotte erreicht endgültig den Sammelpunkt und kaum sind sie dort vollzählig, kehren erste Fregatten von ihren Erkundungen zurück. Ein Großteil des Ravenwings und der anderen Erkundungstrupps sind zwar immer noch vor Ort, aber die ersten sind nun zurück, um persönlich die ersten Informationen zu überbringen, die derartig wichtig sind, dass man entschieden hat, dass sie auf keinen Fall abgefangen werden dürfen oder durch Warpverzerrungen verdorben werden können. Zwei Schiffe sind bei diesem wahnwitzigen Unterfangen beschädigt worden. Eines ist derartig vom Kurs abgekommen, dass man zwar noch weiß, wo es ist und tatsächlich Kontakt hat, dass es aber gleichzeitig auch sagen kann, dass es zur Schlacht nicht pünktlich zurückkehren wird. Aber was ist schon ein zu spät kommendes Schiff gegen das, was man nun weiß? Die Anwesenheit mehrerer Heretikerflotten kann nun tatsächlich bestätigt werden. Man hat eine Armada aus Emperor's Children und Renegatenkriegsschiffen gefunden. Eine zweite Flotte, die aus Death Guard, Black Legion und Wordbearers besteht. Und, wenig überraschend, eine Unheilsflotte, die sich um die Arche des Omens gruppiert, die sich Jenseitsklinge nennt, begleitet von Schmiedeschiffen des dunklen Mechanikums. Sie kreisen um drei besiedelte, versklavte Welten, aber die Arche des Omens selbst wartet im Idolatros-System. Es gab keine weiteren, tieferen Einblicke, aber zumindest weiß man nun, dass es eine starke Tendenz zu Tech-Heresie an diesem Ort gibt und man hat erste Spuren von infernalischer Industrie gefunden, wie eben auch die Arche des Omens, die voller techno-organischer Extrusionen ist, was auf umfangreiche Experimente und Erweiterungen hindeutet. Es müssen Anhänger des Archifanen sein, die diese Arche steuern und nicht einfach nur irgendein Champion des Chaos, dem Abaddon eine der Archen anvertraut hat, denn sie ist noch stärker umgebaut als viele andere Archen in Unheilsflotten, die man bis jetzt schon gesehen hat, es überhaupt waren. Auch Ezekiels Skriptoren haben tatsächlich Erfolge zu verzeichnen, Erfolge, die aber auch hier mehr als teuer bezahlt werden mussten. Einer seiner Skriptoren ist tot, hat das empirische Trauma, das der Blick in die Zukunft ausgelöst hat, nicht überstanden. Andere sind derartig an Körper und Geist geschädigt worden, dass wohl keine Heilung möglich sein wird. Aber die Visionen waren fast eindeutig. Da war ein verdunkelter Spiegel, der von loderndem Licht eines giftigen Sterns eingehüllt war. Man blinzelte einen kleinen Moment und dann durchzogen Feuerlinien wie Spinnweben den Spiegel, der daraufhin in gezackte Scherben zerbrach, die auf die Seher zurasten. In den Sekunden, die nun noch blieben, konnten sie ein infernalisches Licht des Sterns sehen, ein Stern umgeben von Smog und ein paar riesiger, laternenartiger Augen, die sich auf sie richteten, als könnten sie sie sehen, so wie die Skriptoren diese Augen sehen. Und dann beendeten die Scherben die Vision, rissen sie zurück in die Gegenwart oder ließen sie zerstört an Geist und Körper zurück. Ezekiel kann nun zumindest eines sicher sagen. Vashtor wartet tatsächlich persönlich im Idolatros-System auf sie und die Falle betrifft entweder den Stern des Systems oder kommt zumindest aus dieser Richtung. Der Spiegel zeigt, dass der Plan des Archifanen sich auf die Natur der Legion der Sühne stützt und entweder wird die Falle aus dem Dogma oder der Kultur gespeist und entweder werden sich Dogma oder Kultur gegen die Legion der Sühne selbst wenden. Azrael und die anderen Meister sind ob dieser Nachricht tatsächlich beunruhigt, denn im Gegensatz zu so vielen ihrer Brüder wissen sie, welche Geheimnisse sie hüten, Geheimnisse, die eben sonst kaum jemand kennt und die so viele Geister einfach brechen könnten. Aber sie wissen, dass sie weitermachen müssen, und so schieben sie die Puzzleteile, die man ihnen nun neu gegeben hat, weiter hin und her, bis sie zumindest ein solches Bild ergeben, das klar genug ist, um den Angriffsplan noch einmal ein klein wenig zu verfeinern. Die kryptischen Sachen legt man ein bisschen zur Seite, weiß, dass man irgendwann dorthin zurückkehren wird, und dann gibt es die endgültigen Befehle für die ganzen Teile der Flotte. Die Cowled Wardens, die Blades of Vengeance und die Guardians of the Covenant werden gegen die feindlichen Schiffe in den angrenzenden Systemen geschickt. Denn diese warten ganz sicher nur auf ein Signal, um die Falle im Idolatros-System zuschnappen zu lassen. Stattdessen sollen sie nun in einem Überraschungsangriff gebunden werden, damit dieses Fallenelement einfach entschärft wird und die Verstärkung, auf die man wartet, niemals kommen wird. Die Skriptoren und Ordenspriester, die man hat, verteilt man auf so viele Schiffe, wie es eben irgendwie möglich ist. Denn der Rat der Meister ist immer noch unsicher, was die Visionen ganz genau zu bedeuten haben, und so muss man zumindest alles tun, was man kann, um die Schiffe der Space Marines gegen infernalische Mächte zu schützen. Das ist das Letzte, was sie befehlen, und dann sind sie alle bereit, vom Neophyten bis zum Dreadnought, wartet eigentlich alles darauf, endlich zuschlagen zu können. Man gibt den Notübersetzungsbefehl für die Schiffsführer der Flotte, denn das ist das Letzte, was man nun noch tun muss, denn wenn Vashtor die Zerstörung des Sterns oder einen ähnlichen Irrsinn als Falle geplant hat, muss man sich zurückziehen, schließlich ist man nicht suizidal, könnte hier sonst die komplette Legion der Sühne einfach ausgelöscht werden und natürlich der Felsen nun doch endgültig fallen. Dieser bleibt als Kommando- und Kontrollzentrum tatsächlich zurück, wird unterstützt von so vielen Kriegsschiffen, dass man eine Einkreisung oder einen Hinterhalt verhindern kann, und dann lässt man die Glocken läuten, die Gebete der Brüder erklingen, die Warp-Antriebe und Gellerfelder laufen an, der Schleier des Realraums zerreißt und die Söhne des Löwen treten endlich in den Krieg, auf den sie so lange gewartet haben, um ihre Rache zu bekommen, nach der sie so sehr dürsten. Dann richtet man den ersten Blick auf das Idolatros-System. Was auffällt, ist die Anomalie, die man als allererstes wahrnimmt, aber nicht ganz einordnen kann. Vashtor hat offensichtlich versucht, seine Anwesenheit zu verschleiern, und als man die ersten Systeme darüber laufen lässt, begreift man auch, wie er es getan hat. Er nutzt die rasend schnelle Energieabgabe des Sterns des Systems und den unnatürlichen Nebel der Somniumsterne, um genau dies zu erreichen. Nur in all dem ist eben ein seltsamer Kontakt, den er nicht verbergen kann. Etwas, das im Herzen des Systems wartet. Etwas, das eine derartig gewaltige Energiesignatur hat, konventionell und empirisch gleichzeitig, dass man sie nicht verbergen kann. Das, so ist Azrael sich sicher, muss das Endergebnis der Bemühungen von Vashtor und Abaddon sein, muss das sein, was sie dort bauen, muss der wichtigste Punkt im System sein, das, worauf alle Schiffe zuhalten müssen, damit man es vernichten kann. Natürlich ist da immer noch die Unheilsflotte zwischen den Dark Angels und diesem Punkt, auf den sie nun allesamt zustreben, aber sie waren eben nicht vorbereitet darauf, dass heute der Angriff kommt. Sie befindet sich übers gesamte System in Patrouillen verstreut, ist nicht einmal im Ansatz so konzentriert wie die Legion der Sühne und eben auch nicht so mächtig wie das, was nun gerade auf sie zukommt. Das hat das Chaos natürlich noch nie aufgehalten. Warum sich nicht einer Übermacht der Menschheit und des Imperiums stellen? Man hat solche Dinge schließlich schon immer gewonnen und hier sind Ruhm und Ehre zu bekommen. Also gehen sie in den direkten Abfangkurs zum Felsen über und von überall her strömen nun die Schiffe der Anhänger des Chaos auf die Legion der Sühne zu. Azrael blickt auf all das, steht immer noch im Herzen des Strategiums und spürt, wie ein freudloses Lächeln seine Lippen kräuselt. Es fühlt sich an, als würden die Heretiker ihm einen Kampf anbieten wollen, und er ist mehr als bereit, diese Einladung anzunehmen. Und dann prallen sie aufeinander. Die ersten Geschwader der schnellen kleinen Kriegsflieger sind es, die als erstes aufeinandertreffen, wie immer. Es kommt zu ersten Feuergefechten, die keine wirkliche Bedeutung haben, denn es wird erst dann gefährlich, als die großen Kriegsschiffe, die diese Luftkämpfer auseinandertreiben wie Fliegen, die nun aufstoben, die ersten ernsthaften Bombardements austauschen. Die Legion der Sühne hat den zahlenmäßigen Vorteil auf ihrer Seite und die überlegene Feuerkraft, die sie mit sich bringen, aber Vashtors Truppen tragen die dunklen Geheimnisse ihres Meisters in die Schlacht und an mehr als nur einem einzigen Punkt in diesem Teil des Universums spielen die Regeln der Physik auf einmal manchmal keine Rolle mehr und die Schiffe und ihre Bewaffnung tun Dinge, die sie nicht hätten tun dürfen. Hinzu kommt, dass die Nähe der Somniumsterne dazu führt, dass die Waffenkraft des Chaos verstärkt ist, denn diese nutzen über seltsam verdrehte biomechanische Adern die herausströmende Warp-Energie, um ihre Waffen noch etwas tödlicher zu machen. Und unter diesem Ansturm vergehen die ersten Kriegsschiffe der Dark Angels dann einfach. Fahle, purpurrote Blitze züngeln über die Außenteile der Kriegsschiffe, das Metall brodelt und zerfließt dann einfach, als hätte es jemand in Wasser verwandelt. Blitze manifestieren sich im Inneren der Kriegsschiffe, werden zu kreischenden Elektrogeistern, die nicht nur die Maschinen stören, sondern, wenn sie in Kontakt mit lebendem Fleisch kommen, die Seele der Opfer einfach mit einer einzigen Bewegung herausreißen und in den Warp und in die ewige Verdammnis schleudern. Graffstrahler blitzen auf, schleudern Schiffe ineinander und dann sind da natürlich auch noch die dämonischen Schiffe, die nun in die Schlacht geführt werden. Manche gehörten einst loyal zum Imperium, man kann noch einzelne Ausbuchten davon sehen, aber jetzt sind sie einfach nur Monster aus Metall und Haut. Irgendjemand, irgendetwas hat sie mit flammenumhüllten Kristallen umgeben, hat ihnen Mäuler und Reißzähne gegeben, riesige Tentakeln, die durch den luftleeren Raum schnalzen, Messingkanonen und albtraumhafte Waffen, die man kaum beschreiben kann. Sie werden begleitet von Schiffen, die eigentlich nur im Warp überleben können, angetrieben von der unheiligen Macht des Ortes hier, der ihnen die Möglichkeit gibt, in diesem Teil des Realraums zu existieren. Manche sehen aus wie gigantische, mit Krusten überzogene Fliegen. Andere sind aus glitzerndem Silber und leuchten fast schon schön in schillernden Regenbogenfarben, begleitet von Pyramiden aus Messing und Knochen, angetrieben von gigantischen Fledermausflügeln. In ihrer Mitte aber haben sie das grauenvollste aller Schiffe, die Jenseitsklinge. Bestückt mit parasitären Geschossen, Korrosionsstrahlen, Voltkit-Feuerstürmen und Unwirklichkeitslanzen. Ein ganzes Geschwader wird einfach in ihrem ersten Angriff vernichtet und mehrere Angriffskreuzer werden unwiederbringlich in Stücke gerissen. Die Legion der Sühne allerdings weicht nicht zurück. Sie sehen auf die Schiffe, die auseinanderbrechen, die einfach ausgelöscht oder übernommen werden, und alles, was in ihren Herzen und auf ihren Zungen liegt, sind Racheeide für die Gefallenen, und schneller als der Feind damit rechnen konnte, werden die Lücken in der Formation geschlossen. Der Gegenangriff kommt, der unvermeidliche, und die ersten Schiffe des dunklen Mechanikums fallen nun dank der Feuerkraft und der Taktik, die man so lange vorbereitet hat. Erste Enteraktionen bei Dämonenschiffen werden tatsächlich durchgeführt. Die Entertruppen werden begleitet von Skriptoren und Ordenspriestern. Und selbst wenn jene, die überleben und zurückkehren, niemals über das sprechen wollen, was sie auf diesen Schiffen gesehen haben, weiß man doch, dass sie erfolgreich waren, dass nur Trümmer und Ektoplasma auf diesen verfluchten Dingern zurückbleibt. Azrael und sein Rat der Meister beobachten die Entwicklung der Schlacht von ihren jeweiligen Positionen aus, mit einem Gefühl der Zufriedenheit. Ganz gleich, ob sie im Strategium sind oder selbst mitten in der Kampfzone gerade dabei, eines dieser Schiffe zu entern. Die Kampflinien der Dark Angels und der Legion der Sühne mögen sich unter dem ersten Ansturm des Chaos gebeugt haben, aber nun hat die Neuformation begonnen, weil man eben genau darauf vorbereitet war. Dann schafft es ein erster Ausläufer der Unheilsflotte zum Felsen, hat aber einfach keine Chance durchzudringen. Er wird einfach in Stücke geschossen, bis die nächsten Gegenangriffe sich formieren können und diese sind nun tatsächlich noch ein ganzes Stück erfolgreicher. Man hat schnell erkannt, dass die Jenseitsklinge eigentlich eher versucht auszuweichen und auf Zeit zu spielen, denn man weiß ja, worauf sie wartet. Die Verstärkung aus dem Hinterhalt, die nun aber eben wegen der Pläne der Legion der Sühne niemals kommen kann. Sie sind ihnen also einen Schritt voraus. Azrael weiß aber, dass sie keine weitere Zeit verschwenden dürfen, denn am Ende flieht Vashtor noch und sie müssen ihn erneut durch die Galaxis jagen. So befiehlt er den umfassenden Angriff. Die Flotte der Legion der Sühne umschließt die Jenseitsklinge wie ein einzelner Mann und Meister Samael mit der unerbittlichen Gerechtigkeit ist auch der, der den ersten Schlag gegen das Ding führen kann. Er sprengt einen gigantischen Riss in den Unterbauch, der auch direkt genutzt wird, bevor das Metall noch aufhören kann zu glühen. Enterschiffe voller Einsatzverbände legen nun an, sie treiben die Heretiker durch das Schiff und gleichzeitig beginnt man von außen mit einem Bombardement, das die Triebwerke erfolgreich lahmlegt und den Abfangjägern die Möglichkeit gibt, die Verteidigungstürme und Schildknoten auszuschalten. Es ist ein perfekter Gegenangriff, aber natürlich wird auch dieser mit Blut und Opfern erkauft, denn eine Arche des Omens geht nicht einfach so aus der Existenz. Sie vernichtet die Gefürchtet, beschädigt 5 weitere Schiffe derartig massiv, dass sie in dieser Schlacht nicht mehr teilnehmen können, aber dann ist es doch tatsächlich vorbei und aus diesem riesigen, gigantischen Unding mit einem eigenen Willen ist auf einmal wieder nur ein lebloser Space Hulk geworden, der einfach nur ziellos im Nichts treibt, bis vielleicht irgendetwas anderes ihn wieder besiedeln und zu neuen Untaten antreiben wird. Azrael nickt zufrieden, lässt die Schiffe wieder eine neue Formation einnehmen und dann geht es hin zum eigentlichen Ziel. Der Weg dorthin ist erstaunlich einfach, aber wohl auch der Vorbereitung der Legion der Sühne und des Rats der Meister geschuldet. Sie kommen in das Idolatros-System, dringen weiter vor. Die Überreste der Unheilsflotte, die immer noch versuchen, sie anzugreifen, werden geübt abgefangen. Aber man weiß, dass man nicht überheblich werden kann. Der Sieg fühlt sich gerade zu einfach an. Einfacher, als man weiß, dass er sein dürfte. Vielleicht sind dort immer noch weitere Fallen und da ist auch immer noch das, was Vashtor für sie vorbereitet haben muss. Die Tech Marines sind es schließlich, die es als erstes merken, dass irgendetwas nicht in Ordnung sein kann. Sie spüren eine zunehmende Warp-Resonanz, eine immer lauter werdende empirische Harmonie, für die sie keine Quelle finden können, von der sie aber spüren, zumindest mit ihren Systemen, dass sie immer lauter wird und vor allem beginnt sie damit, nun die Systeme des Felsens zu stören. Dort kann sie keiner hören oder wirklich fühlen, zumindest nicht mit den eigentlichen Sinnen, aber was sie spüren ist, dass da ein seltsam wachsendes Gefühl von Surrealität sich auftut. Da ist etwas Albtraumhaftes, das auf sie wartet, nein, gegen sie eingesetzt wird. Es kommt selbst unter jenen, die eigentlich erfahren sind, die schon ganz andere Dinge des Chaos abgeschüttelt haben, zu plötzlichen Wutausbrüchen. Man glaubt, dass sich irgendetwas im Augenwinkel bewegt und wenn man sich dann hektisch umdreht, bereit etwas zu erschießen, ist da überhaupt nichts, während sich weiter das Gefühl in den Nacken legt, als würde irgendetwas auf sie lauern. Diese Resonanz ist auf den Felsen beschränkt, aber das seltsame Gefühl erfasst mit jedem Augenblick, der vergeht, mehr und mehr Teile der Flotte. Die Ordenspriester beginnen mit Riten, die die Space Marines schützen sollen, die Skriptoren mit Schutzritualen oder der vorsichtigen Suche nach der Quelle dieser Dissonanz in der Hoffnung, sie dann auszuschalten oder zumindest abschirmen zu können. Azrael heißt all diese Dinge natürlich gut, aber in der Tiefe seines Herzens weiß er eigentlich, was es ist, was diese Dinge auslöst. Das infernalische Gerät, das der Archifane gerade baut. Und alles, was er spürt, in diesen Momenten zumindest wirklich spürt, ist die Gewissheit, dass dieses Ding unbedingt vernichtet werden muss, damit es nicht anderen Menschen genau das antut, was es ihnen gerade antut. Währenddessen wartet er jedoch auch noch auf den Schrecken, der jetzt kommen muss. Es ist die Erfahrung, die er gemacht hat. Er weiß, dass dies nicht alles sein kann. Er muss darauf vertrauen, dass seine Ordensbrüder ertragen können, was der Feind ihnen entgegenwirft. Und dann, als hätte er es herbeibeschworen, tauchen die ersten Bilder des Ziels auf. Eine planetengroße Masse, die sich vom Licht des Sterns seltsam abhebt. Azrael hat darauf gewartet, aber das, was er nun sieht, ist derartig furchtbar, verstörend und unerwartet, dass alles, was er in den ersten Augenblicken spürt, blanke Panik ist und dann die Erkenntnis, dass er den Feind unterschätzt und er sich selbst massiv geirrt hat. Die Geräte, die davon unbeeindruckt sind, laufen einfach weiter, bestimmen die Dimension und die Masse des Ortes, erklären, dass dort eine ganze Welt in der Leere schwebt, die eigentlich nicht dort sein sollte, fast als würde sie auf die Dark Angels warten. Nein, sie wartet auf die Dark Angels, denn nun kommen die Oberflächendetails, die Analysen und eine erste Enthüllung des Grauens, das man hier für sie bereitet hat. Azraels Blick huscht über die industrielle Höllenlandschaft, die dort unten errichtet worden ist. Er sieht Massen aus Gestein, das von Feueradern durchzogen wird. Teilweise ist die Oberfläche einfach nur von Maschinen bedeckt, die gigantische Kolben antreiben, gebaut aus Abermillionen von kleinen Zahnrädern. So seltsam, dass es eigentlich nicht funktionieren dürfte, so wieder natürlich, dass man den Blick abwenden sollte, um nicht wahnsinnig zu werden, ob dem, was man dort gerade sieht. Aber er muss weiter hinsehen, lässt den Blick weiter schweifen, erkennt Städte, die auf eisenbeschlagenen Steingipfeln angebracht sind oder die man in Smog und Schwefeldampf gefüllte Schluchten gebaut hat. Und alles, einfach alles ist erleuchtet von der infernalischen Industrie, von etwas seltsam Leuchtenden, das ebenfalls nicht sein sollte, zusammen mit den Überresten von Leben, von erstickten Wäldern, von kochenden Ozeanen und alles umkreist eben direkt den Stern. Ein Anblick, der eigentlich schon für sich schlimm genug wäre, eine infernalische Höllenwelt, auf der kein Leben existieren kann, kein Leben existieren sollte, bis dann die Zeilen der Datenschrift kommen, die die Noterkennungssubroutinen aus den tiefsten und ältesten Kogitorenbänken ausgraben, die der Felsen hat. Kogitorenbänke, von denen keiner der Dark Angels wusste, dass sie überhaupt noch existieren, die nun aber das ausspucken, wofür man sie geschaffen hat, die scheinbar nur darauf gewartet haben, diese Datenzeilen endlich lesen zu können. Ungefiltert und ohne Vorbereitung ergießt sich das über die Autosinne von jedem, der im Empfangsbereich ist. Alles ist verzerrt, seltsam, deformiert, falsch, aber es kann die Wahrheit nicht aufhalten. Das, was dort vor ihnen schwebt, ist nicht irgendein künstlich erschaffener Planet, der vorher niemals existiert hat. Es ist Caliban. Azrael starrt gelähmt auf das, was vor ihm liegt, tief erfasst von dem Schock, der selbst jemand wie ihn aus der Bahn werfen kann. Dann sind da die Fragen. Irren sich die Datengeister? Ist das hier vielleicht nur ein grausamer Trick, ein widerlicher Taschenspielermoment, um sie zu stoppen? Hat Vashtor Gefangenen, die er doch in seine tiefen Unhöllen zerren konnte, genau diese Bilder entlockt und nutzt sie nun gegen sie? Ist das vielleicht sogar die Falle, vor der Ezekiel sie gewarnt hat? So viele Fragen, aber eigentlich weiß er in der Tiefe seines Herzens, dass das nicht sein kann, dass es nur Ausreden sind, weil sein Verstand das Unverständliche nicht begreifen will. Das, was dort vor ihm liegt, ist das, was übrig ist von Caliban. Vashtor hat es eingefangen, gesammelt, hat es wiederbelebt, hat einen scheußlichen, infernalischen Leichnam geschaffen, eine Fleisch-Stein-Feuer gewordene Entweihung der Seele jedes einzelnen Ordens der Legion der Sühne. Eine Exhumierung der Schande der Dark Angels, deren Existenz alleine an den Grundfesten des Ordens derartig reißt, dass hier vielleicht wirklich das Ende sein könnte. Aber wie? Wie hat er das angestellt und warum hat er Caliban gewählt? Welche Verbindung gibt es zwischen den Schlüsselfragmenten und dieser untoten Ja, Abscheulichkeit. Anders kann Azrael es nicht nennen, die sich jetzt in seine Netzhaut brennt, die er nie wieder wird vergessen können, ganz gleich, was ihm noch passieren wird. Er versucht zu begreifen und dann ist sie da endlich. Wut über das, was er dort sieht. Denn ganz gleich, welche Antworten er findet, das, was dort schwebt, muss vernichtet werden, muss gesäubert werden, Caliban muss erneut zur Ruhe gebettet und die Erinnerung daran versiegelt werden. Niemand darf jemals wieder über dieses Ding sprechen. Und nun, wo er wieder in der Realität ankommt, wo der Zorn ihn erdet, hört er die Aufregung, die über das Vox-Netzwerk flutet, erkennt, dass die anderen seines Ordens die gleichen Gedanken haben wie er. Er kann die Empörung seiner Brüder fast spüren. Empörung, die wie eine Art Wahnsinn durch die Legion der Sühne rast, angespornt von der dunklen Aura, die sie alle umgibt und ihre Sinne jetzt schon vernebelt. Azrael weiß, dass er die Wut, die er gerade so sehr umarmt, nicht lange zulassen kann. Denn sie mag ihn nun erden, aber sie lässt ihn auch unvorsichtig werden. Es ist keine einfache Übung, ob der Provokation, die dort vor ihm in der Leere schwebt, die spirituelle Entrüstung, der Schock, all das muss irgendwie so schnell wie es geht verarbeitet werden, während er nun den neuen Angriffskurs entscheiden und befehlen muss. Das allerdings ist dann doch erstaunlich einfach, denn die technischen Systeme, die keine Gefühle haben, funktionieren weiter, berichten ihm über die Verteidigungswaffenstellungen des Planeten, die man nun analysiert hat, von Schiffen, die vom Planeten aus starten und dann der Nachricht, die man nicht hören wollte. Da kommt eine Heretikerflotte, mit der man nicht gerechnet hatte, aus dem Nichts, die nun direkt auf sie und das Herz des Sterns zuhält. Die Space Marines blicken auf das und lassen sich dann doch in ihren Zorn fallen. Sie halten sich an ihrer Logik fest, handeln immer noch nach dem ausgemachten Plan, aber Zorn trägt ab nun doch jeden Schritt. Die kollektive Schuld und Bitterkeit, die ein jeder von ihnen im Herzen trägt, hat nun endlich ein Ziel und genau diesem Rausch, dieser ganz besonderen Art von Wahnsinn, muss man sich nun hingeben. Jeder Heretiker, den sie treffen werden, wird dafür bezahlen, wird vernichtet werden und dann wird man in jeden Schwachpunkt des Planeten vorstoßen, bis man das Herz findet und den Todesstoß genau dort hineinsetzen kann. Azrael schwört, dass er diesen Todesstoß nicht nur vorbereiten, sondern auch setzen wird, während er zu seinen Brüdern tritt, die die Landung vorbereiten. Egal, was es kostet, Vashtors Plänen wird hier und jetzt ein Ende bereitet. Das hier bleibt nicht unbeantwortet. Und mit diesem fabelhaften Cliffhanger in der besten Tradition dieser Reihe hören wir für den heutigen Tag auf. Mir bleibt an der Stelle nichts anderes übrig, als Danke fürs Zuhören zu sagen, euch einen fabelhaften Tag zu wünschen, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns nächste Woche mit dem nächsten Teil der großen Frage, was man auf dem untoten Caliban findet, wann der Löwe endlich kommt, wo Abaddon und Vashtor eigentlich sind und all das, was noch offen ist. Herzlichen Dank und macht's gut.
1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.